Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Also dann sehr herzlich willkommen. Ich möchte Sie heute auf eine literarische Reise nach China mitnehmen und Ihnen einen ganz besonderen Autor vorstellen. Ich bin sehr froh über diese Entdeckung. Wo geht's weiter? Cao Wenxuan ist ein wahrer Meister der Erzählkunst. In China ist er sehr bekannt. Er hat zahlreiche Preise auch gewonnen, unter anderem letztes Jahr den Andersen-Preis. Und an den Schulen werden seine Bücher als Pflichtlektüre eingesetzt. Hierzulande kennt man ihn leider kaum. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass noch nichts von ihm ins Deutsche übersetzt wurde. Aber diese Lücke versuche ich jetzt mit unseren Übersetzungen hier zu füllen. Bis jetzt ist erschienen Bronze und Sonnenblume, aus dem ich heute einen Teil lesen werde. Das Grashaus erscheint demnächst und das Kinderbuch Straßenlaterne Nummer 8 ist auch bereits erschienen und ist innerhalb der ersten zwei Wochen nach Erscheinung auf die Liste der 100 besten Kinder- und Jugendbücher gewählt worden. Sehr erstaunlich, weil es wirklich eine sehr schräge Geschichte ist. Der Andersen-Preis mag vielleicht etwas verwundern, das ist ja ein Jugendbuchpreis. Ich würde das Buch hierzulande aber eher als Märchen für Erwachsene platzieren, weil das, glaube ich, für unsere Jugend, die Sprache ist gewöhnungsbedürftig und sehr poetisch, sehr langsam. Und ich glaube, für unsere Jugend vielleicht noch ein bisschen zu überfordert unsere Jugend noch ein bisschen. Also wenn ich jetzt zumindest an meine Söhne denke, die würden sowas wahrscheinlich nicht lesen. Schauplatz der beiden Hauptromane, Bronze und Sonnenblume und das Grashaus, das ist gerade im Fertigwerden, das wird im Juli erscheinen, ist jeweils ein Dorf in der Region Jiangbei, beziehungsweise Jiangnan, das sind die grün und gelb eingefärbten Regionen südlich und nördlich des Yangtze, woher Tao auch stammt. Es gibt sehr viele autobiografische Elemente, dass die Bücher, der Schauplatz ist das ländliche China, also ein Dorf jeweils. Und es spielt zur Zeit der 50er bzw. 60er Jahre, also in der Zeit, in der Zhao auch dort aufgewachsen ist. Das war auch gleichzeitig der Beginn der Kulturrevolution bzw. die Zeit des großen Sprungs vorwärts mit seinen verheerenden Folgen, wobei die Politik in diesen Büchern keine große Rolle spielt. Also man erkennt es dann anhand der Terminologie. Also zum Beispiel gibt es die Kaderschule 7. Mai oder das Kunst- und Propagandateam und so weiter. Also dann weiß man schon, wann das spielt. Aber in erster Linie ist eigentlich dieses Dorfleben relevant, der tägliche Überlebenskampf der Bauern. Man kriegt sehr viel mit über die Familienstrukturen dieser Zeit und so weiter. Falls sich jemand weitergehend informieren möchte über diese Geschichte, also dieses Buch China und die Kulturrevolution ist letzten September erschienen. Das ist ein sehr umfassendes und gut recherchiertes Werk von einer Historikerin, die mit Tübinger Wissenschaftlern von der Tübinger Sinologie da zusammengearbeitet hat. Und Mausrote Garten wird im Sommer erscheinen. Tauenschirn, also die Bilder, die Sie jetzt sehen, die nächsten drei Folien, das sind Illustrationen zum Grashaus von der Künstlerin Sonja Danowski. Tau ist in extrem armen Verhältnissen aufgewachsen, Hunger und Entbehrungen hat er am eigenen Leib erfahren. Und doch sind seine Beschreibungen sehr ästhetisch, also man merkt, dass er eine sehr reiche Kindheit gehabt hat. Es ist voll von emotionalen und ästhetischen Eindrücken, und die sich in seinem Schreibstil eben niederschlagen und widerspiegeln. Er hat eine überaus bildgewaltige Sprache, also er breitet einen wahren Blumenteppich an Worten vor einem aus. Das ist auch wirklich eine Herausforderung bei der Übersetzung, das einzufangen. Also man hat oft einen kleinen Absatz vor sich und versteht, was er meint, aber das ins Deutsche, also äquivalent ins Deutsche zu übertragen, ist teilweise wirklich eine Herausforderung. Und er hat wunderschöne Naturbeschreibungen und zeichnet starke Charaktere. Damit sind jetzt keine Superhelden gemeint, sondern ganz normale Menschen, die sehr liebevoll beobachtet sind, mit all ihren Fehlern und nicht immer einwandfreien Handlungen. Also zum Beispiel einen Lehrer, das ist im Grashaus, kommt ein Lehrer vor, der vor lauter Liebeskummer seinen Unterricht vernachlässigt, die Schüler anschreit. Und obwohl das nicht nett ist, hat man doch vollstes Verständnis für sein Handeln. Man hat Mitleid mit ihm und er hat dann auch unter den Konsequenzen seines Handelns zu leiden. Also er wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Also das Verhältnis oder dieses Verhalten wird nie beschönigt. Es wird aber auch nicht gewertet, sondern es ist so. Und das Schöne in dem Buch ist auch eigentlich, dass die Dinge nicht immer gut ausgehen. Also es sind lauter kleine Episoden, die sich dann zu einer gesamten Geschichte zusammenweben. Und es gibt teilweise driftet er dann in seinen, das ist eben diese chinesische Erzählweise, man hat teilweise das Gefühl, es driftet ein bisschen ins Kitschige ab und dann gibt es aber plötzlich einen Bruch, dann kommt der Hammer und man ist wieder am Boden. Also das ist, es ist nicht immer, also diese Heidi-Welt, ich vergleiche diese Bücher teilweise ein bisschen mit Heidi, weil es so Heimaterzählungen sind, aber es ist eigentlich überhaupt nicht so Happy End, da darf man nicht immer drauf hoffen. Es sind sehr aufwendig komponierte Meisterwerke, die entschleunigen. Also man muss sich an diese langsame Sprache zunächst ein bisschen gewöhnen. Und trotzdem ziehen einen diese Geschichten so in den Bann. Also es ist ein Spannungsbogen, der immer da ist. Der bis zuletzt eben aufrechterhalten wird. Und obwohl die Geschichten die Leser in eine sehr fremde Welt, in eine uns sehr fremde Kultur entführen, ist es doch sehr vertraut, weil es eben so menschlich ist. Also man kann diese Charaktere immer nachvollziehen, weil sie halt einfach Menschen sind und die er so eingehend beschreibt. Und man hat sehr häufig das Gefühl, es wird einem ein Spiegel vorgehalten. Besonders rührend sind dann eben auch die, nochmal ein Bild von der Frau Danowski, die Familien, innerfamiliären dieser Zusammenhalt, also die Fürsorge nicht nur der Eltern für die Kinder, sondern auch umgekehrt, die Kinder, die sich ja nach guter alter konfuzianischer Tradition für die Eltern aufopfern. Also das, die kleine Enkelin, die geht dann irgendwann mal los, Sonnenblume heißt sie, um für die kranke Großmutter Geld zu verdienen, dass sie sie ins Krankenhaus bringen kann. Also das kennt man wahrscheinlich hierzulande eher weniger. Und sogar der Büffel, der in der Familie lebt, der hat das kommt dann in der Lesestelle auch nachher vor, der fühlt sich dieser Familie zugehörig. Er würde, obwohl da jetzt ein Feuer tobt, nie wegrennen, sondern sie sind eine Familie und müssen zusammenhalten. Und diese damals noch sehr stark gelebte und zutiefst konfuzianische Gesellschaftsstruktur wird eben sehr deutlich auch geschildert. Wer sich da ein bisschen näher beschäftigen möchte mit der chinesischen Mentalität, also in dem Kapitel das Familiensystem, ist das auch sehr, sehr gut beschrieben in diesem Buch. Eine Neuauflage aus den 30er Jahren, in dem wird die chinesische Seele, die chinesische Mentalität sehr umfassend geschildert. Ich habe das auch da. Wer da nachher mal reinschauen möchte, ich lege die daher, die Bücher. Das außerhalb Chinas bis jetzt bekannteste Werk Zhaoxuans ist neben dem Grashaus der Roman Bronze und Sonnenblume. Das siebenjährige Mädchen Sonnenblume wird während der Kulturrevolution mit seinem Vater aufs Land geschickt. Er ist Künstler und soll im sozialistischen Sinne in der Kaderschule 7. Mai umerzogen werden. Und der Vater, also sie ist bereits halbweise und der Vater ertrinkt bei einem tragischen Unfall. Sie ist also jetzt vollweise und wird dann von einer der ärmsten Familie aus dem Dorf Gerstenfeld liebevoll aufgenommen. Und in ihrem stummen Ziehbruder Bronze und dem Büffel der Familie findet sie schließlich Seelenverwandte. Und die Stelle, die ich jetzt lesen möchte, ist eine sehr dramatische Stelle zu Beginn des Buches. Es bricht ein Feuer aus im Dorf. Das bewirkt, dass der Protagonist Bronze verstummt. Und dieser Schicksalsschlag wird ihn für sein weiteres Leben prägen. Er kann nicht zur Schule gehen. Er wird verspottet und vereinsamt, bis dann eben Sonnenblume in sein Leben tritt. Bronze war 5 Jahre alt, als er eines Nachts mitten im Tiefschlaf plötzlich von seiner Mutter aus dem Bett gehoben wurde. Während er in ihren Armen um sich trat, vernahm er noch ganz benommen ihre hastigen Atemzüge. Es war Spätherbst, die Nacht draußen war kalt und undurchdringlich und schließlich wachte er, immer noch in den Armen der Mutter, vollends auf. Von allen Seiten her waren unheimliche Rufe zu hören. Bronze sah, dass der Himmel rot war, wie ein alles überflutender Sonnenuntergang. Überall bellten die Hunde, sie schienen nervös und schrecklich aufgeregt zu sein. Kinder schrien nach ihren Müttern. Ihr Weinen mischte sich in die hektischen Geräusche wild umherhastender Schritte und zerriss den Frieden dieser Herbstnacht. Einige Leute brüllten, das Schilf brennt, das Schilf brennt. Einer nach dem anderen kamen die Leute aus ihren Häusern gelaufen und flohen in Richtung Fluss. Erwachsene trugen kleine Kinder, ältere Kinder zogen Jüngere mit sich, junge, kräftige Leute stützten alte Menschen oder trugen sie auf dem Rücken. So rannten und stolperten sie den ganzen Weg entlang. Als sie aus Gerstenfeld hinausrannten, sah Bronze das furchterregende Feuer. Die Flammen sahen aus wie unzählige wilde rote Tiere, die schreiend um die Wette rannten und sich zuckend auf Gerstenfeld warfen. Schnell versteckte er sein Gesicht an der Brust seiner Mutter. Die Mutter spürte, wie Bronze in ihren Armen zitterte. Während sie lief, tätschelte sie unablässig seinen Rücken. »Keine Angst, mein Liebling, keine Angst.« Überall weinten Kinder. Einige Bauern hatten es nicht mehr geschafft, ihre Rinder von dem Pflock, an dem sie angebunden waren, loszumachen. Beim Anblick des Feuers begannen die Tiere außer sich vor Todesangst, um ihr Leben zu kämpfen. Einige zogen dabei die Pflöcke aus der Erde, andere rissen sich die Nasenringe, an denen sie festgebunden waren, heraus. Unter dem vom Feuer hell erleuchteten Himmel liefen überall wild gewordene Rinder umher, die sich gewaltsam ihren Weg bahnten. Hühner flogen frei durch die Nacht. Schweine grunzten und stupsten wie irr mit ihren Nasen. Schafe und Ziegen rannten entweder mit den Menschenmassen hinab zum großen Fluss oder aber sie stoben auf den Feldern in alle Richtungen auseinander. 2 von ihnen rannten gar mitten in das große Feuer hinein. Ein Kind, das dachte, es seien die Ziegen seiner Familie, wollten umkehren, um ihnen nachzulaufen. Da wurde es von einem Erwachsenen gepackt und festgehalten. Er schimpfte, möchtest du umkommen? Das Kind hatte keine Wahl. Weinend sah es zu, wie seine Ziegen dem Feuer entgegenliefen. Bronzes Vater hatte auf dieser Flucht nichts von zu Hause mitgenommen. Nur den Büffel führte er mit sich. Es war ein robuster und gelehriger Büffel. Als Kalb war er zu Bronzes Familie gekommen. Damals war sein ganzer Körper von Geschwüren bedeckt gewesen. Bronzes Familie hatte sich gut um ihn gekümmert. Sie hatten ihm nur das saftigste und grünste Gras zu fressen gegeben und ihn täglich mit frischem Flusswasser gewaschen. Und sie hatten seine Geschwüre mit einem Sud aus zerstoßenen Heilkräutern behandelt. Nach kurzer Zeit waren die Wunden verheilt gewesen. Nun war er ein glatt glänzender Büffel. Er rannte nicht wie die anderen Rinder, völlig wild geworden durch die Gegend, sondern folgte ruhig seinem Herrn. Sie waren eine Familie, die auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten musste. Bronzes Großmutter ging etwas langsamer, der Büffel blieb immer wieder stehen, um auf sie zu warten. Alle 5 Familienmitglieder gingen eng beisammen, weder die Menschen noch die Schafe oder die Rinder, die blindlings durcheinander rannten, konnten sie trennen. Irgendwann wandte Bronze, der sich tief in die Arme seiner Mutter verkrochen hatte, den Kopf und riskierte einen Blick. Er sah, dass das Feuer bereits den Rand des Dorfes erreicht hatte. Schon glichen die ersten Häuser golden lodernden Palästen. Das spätherbstliche Schilfgras war sehr trocken und brannte lichterloh. Es knisterte und krachte, als explodierten Tausende und Abertausende von Feuerwerkskörpern. Das Geräusch machte einen ganz verrückt. Einige Hühner flogen in das Feuer, flammten wie ein goldener Feuerball auf, um gleich darauf zu Asche zu zerfallen. Ein Hase rannte vor den Flammen, die ihre langen Zungen nach ihm ausstreckten und ins Feuer hineinsehen wollten, davon. Er sprang und rannte, und im Feuerschein wurde sein Schatten plötzlich so groß wie der eines Pferdes, das über die schwarzen Felder galoppiert. Schließlich wurde er doch vom Feuer verschlungen. Die Menschen konnten seinen Todesschrei nicht wirklich hören, aber sie spürten ihn, es war ein leidvoller, herzzerreißender Schrei. Und schon im nächsten Moment war der Hase für immer von dieser Erde verschwunden. Ein paar Schafe rannten auf das Feuer zu. Jemand sagte, wie blöd doch diese Schafe sind. Die Häuser am Dorfrand standen in Flammen. Eine Entenschar flog auf, ein paar Enten konnten dem Feuer nicht mehr entkommen, andere flogen in den grauschwarzen Himmel. Abermals versteckte Bronze sein Gesicht an der Brust seiner Mutter. Alle Bewohner Gerstenfelds liefen zum Fluss. Einige Boote fuhren auf dem Wasser hin und her, um die Menschen ans andere Ufer zu bringen. Über den Fluss würde das Feuer nicht kommen. Alle wollten in die Boote klettern und immer wieder fielen Menschen ins Wasser. Rufe, Flüche und Weinen schallten durch die Nacht. Diejenigen, die schwimmen konnten und auf die Boote nicht angewiesen waren, zogen ihre Kleider aus, hielten sie über den Kopf und schwammen ins andere Ufer. Darunter war auch ein Vater, der seinen 4- bis 5-jährigen Jungen auf seine Schultern nahm. Als der Junge das wilde Flusswasser sah, umklammerte er laut schreiend den Kopf seines Vaters. Der Vater kümmerte sich nicht um sein Weinen, sondern schwamm in gleichmäßigen Zügen ans andere Ufer. Dort angekommen, glitt der Junge von seinen Schultern herunter. Er weinte und schrie nicht mehr. Teilnahmslos stand er da, zu Tode erschrocken. Das Feuer glich einer gewaltigen Flut, die sich Gasse um Gasse durch Gerstenfeld hindurchwälzte. Nach kurzer Zeit war das ganze Dorf in einem Feuermeer versunken. Mit großer Mühe konnte Bronzes Vater ein Boot für die Großmutter organisieren. Dann führte er den Büffel in den Fluss. Der Büffel wusste in diesem Moment genau, was er zu tun hatte. Ohne die Anweisungen seines Herrn abzuwarten, ging er von alleine ins Wasser. Die Mutter hielt ihr Kind fest und der Vater half beiden, auf den Rücken des Büffels zu klettern. Sich fest an das Halfter klammernd, schwammen sie so mit dem Büffel ans andere Ufer. Bronze zitterte in den Armen seiner Mutter. In der Dunkelheit hörte man, wie ein Kind ins Wasser fiel. Ein Angstschrei und dann ein Hilferuf klangen durch die Nacht. Die Dunkelheit war undurchdringlich. Wo sollte man da nach diesem Kind suchen? Vielleicht war es noch ein paar Mal aufgetaucht, doch gesehen hatte es niemand. Weil das Feuer langsam näher kam, wollte jeder so schnell wie möglich den Fluss überqueren. Nervös seufzend warteten die Leute auf das nächste freie Boot. Kaum jemand sprang ins Wasser, um nach dem Kind zu suchen. Und diejenigen, die gerade in ein Boot stiegen, kümmerten sich erst recht nicht darum. Die Mutter des Kindes schrie hysterisch. Ihr Schreien schien den Himmel zu zerreißen. Gegen Morgen sahen die Menschen aus Gerstenfeld, wie die Flammen, die das Flussufer komplett kahl gebrannt hatten, endlich kleiner wurden. Gerstenfeld war nun zu einem unheimlichen Schwarz erstarrt. Zunächst hatte Bronze noch entsetzlich gefroren. Dann, als das Feuer erloschen war, wurde er heiß und fiebrig. Das Fieber hielt 5 Tage lang an. Als sich die Körpertemperatur wieder normalisiert hatte, sah Bronze aus wie immer. Zwar war er dünner geworden und die ohnehin großen Augen schienen noch größer als gewöhnlich, aber sonst war nichts Auffälliges an ihm zu bemerken. Doch seine Familie erkannte sofort, dass das Kind, das einst unaufhörlich geplappert hatte, nun schlagartig verstummt war. Vielen Dank. Also das ist vielleicht noch zu sagen, diesen Protagonisten, also vor allem den Kindern dieses Buches, bleiben die Härten des Lebens nicht erspart. Also sie sind genau wie die Erwachsenen allen möglichen Katastrophen, Unwettern, Krankheiten und so weiter ausgesetzt. Und sie müssen oft sehr alleine lernen, damit zurechtzukommen, weil die Eltern viel am Feld unterwegs sind. Und man kann den Figuren zusehen, wie sie an ihren Aufgaben wachsen, wie sie eben sehr kreativ werden und gestärkt aus diesen Schwierigkeiten hervorgehen. Und deswegen auch also für ältere Jugendliche durchaus eine sehr ermutigende Lektüre. Dankeschön. Und da können Sie gerne reinschauen, einen Blick reinwerfen. Und draußen gibt es auch Bücher. Und genau, wenn Sie noch am Stand vorbeischauen wollen, wir sind Halle 5 hier, H302. Ich habe die drüben auch am Stand. Das ist ein Kinderbuch, ja. Aber eine sehr eigenartige Geschichte. Also das ist so.
Hallo?
Cool. Also aus der Perspektive einer Straßenlaterne erzählt, wo die Protagonisten kommen und gehen und am Schluss, und sie verschwinden nach und nach und am Schluss wird eben auch die Straßenlaterne.
Ah. Hallo. Alle zum Stand H302, oder?
Ja.
Da.
Aua, das schön.
Ich wollte, dass du aua.
Hola.
Hola.
nicht, aber ich würde mich, glaube ich, hier hinsetzen, dann wäre es dieses Mikro.
Okay.
Die sind ja auch eiskalt, die Stühle. Zack, 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 zack. Ich fress das Mikro. Naja, ich glaube, wir dürfen einfach anfangen, wenn... In 3 Minuten dürfen wir, glaube ich, anfangen. Nee, noch haben wir ja 3 Minuten. Man kann nur eine Etage tiefer gucken. Man kann nur eine Etage tiefer gucken. Also ich. Nee, bei mir ist es, ja, 1 Minute geht sie vor.
Funktioniert prächtig. So, bevor liebe Menschen nach einem langen Messetag nach Hause gehen, gibt es noch die Möglichkeit, hier das letzte halbe Stündchen zu verbringen, reinzulauschen in den Roman von Georg Wörrer, Tauflattern, gelesen von Tinka Kleffner, einer wunderbaren Sprecherin. Ihre Ohren verpassen was. Kommen Sie, setzen Sie sich nieder. Draußen ist eh nur Verkehr. Jetzt gehen alle zu Ihrem Auto. Macht keinen Spaß. In 1,5 Minuten geht es los. Schwupp, sind wieder 20 Sekunden rum. Die Zeit vergeht schnell, deswegen nutzen Sie Ihre Zeit, die letzte halbe Stunde hier auf der Messe, und lauschen Sie Ausschnitten aus dem Roman Tauflattern.
Jetzt kannst du anfangen.
Wir fangen jetzt einfach an. Ist ja ein Quatsch hier, wir fangen jetzt einfach an.
Ich habe auch schon auf Play gespielt. Ja, funktioniert. Ja, dann stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Anke Wasser vom Motte Verlag.
Das muss man auch aushalten, so alleine in der ersten Reihe.
Zu wem spreche ich?
Er hält es auch aus, das ist enorm.
Ah, wow, okay.
Wir halten es auch aus.
Also, dann, es geht in dem
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.